jetzt sehe ich euch. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10. Da gingen Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, zu Jesus hin und sagten zu ihm: Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was möchtet ihr denn? Fragte sie Jesus. Was soll ich für euch tun? Sie sagten: Wir möchten, dass du uns rechts und links neben dir sitzen lässt, wenn du deine Herrschaft angetreten hast. Jesus sagte zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Könnt ihr die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Das können wir, sagten sie. Jesus erwiderte: Ihr werdet tatsächlich den gleichen Kelch trinken wie ich und mit der Taufe getauft werden, die mir bevorsteht. Aber ich kann nicht darüber verfügen, wer rechts und links neben mir sitzen wird. Auf diesen Plätzen werden die sitzen, die Gott dafür bestimmt hat. Die anderen 10 hatten das Gespräch mit angehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus alle 12 zu sich und sagte: Ihr wisst, dass die Herrscher der Völker ihre Großen unterdrücken, ihre Leute. Ihr, eigentlich ist, müsste das stimmen, aber vielleicht kann ich auch übersehen. Also ihr wisst, die Herrscher der Völker, ihr Großen, unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Bei euch muss es anders sein. Wer von euch etwas Besonderes sein will, der soll den anderen dienen. Und wer von euch an der Spitze stehen will, soll sich allen unterordnen. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Herr Jesus, du großer, großer, wunderbarer, liebender Diener von uns allen, wir leben von deinem Dienst und in uns ist so viel anderes noch. Du weißt das alles und wir bitten dich um deine Gnade und deine Vergebung, dass wir hinauskommen und dich sehen und deinen Dienst annehmen und selber zu Dienern werden. Segne uns durch dein Wort. Amen. Menschen sind ja sehr unterschiedlich. Da gibt es nicht nur Teetrinker und Kaffeetrinker und Frühaufsteher und Nachteulen. Die Liste unserer Unterschiedlichkeiten ist schier endlos. Aber bei aller Verschiedenheit gibt es doch ein paar Gemeinsamkeiten. Wir alle sind gerne groß. Ihr wisst schon, wie das Geld, das große Glück, die große Macht und großes Ansehen. Höher, schneller, weiter, das sind nicht nur olympische Prinzipien. Wir wollen gerne immer höher hinaus und hätten gerne mehr und mehr. Und wir meinen, dann wäre unser Leben erfolgreicher und sinnvoll. Als Christen haben wir schon mal gehört, dass bei Gott noch andere Maßstäbe gibt und anders zugeht als das, wie ich das gerade beschrieben habe. Und wir wissen auch, dass das nicht die offizielle Linie der landeskirchlichen Gemeinschaft ist. Aber offizielle Linien hin oder her, solche Werte dringen nur schwer von unserem Kopf bis in unser Herz. Und das hat Tradition. Das Erstaunliche an unserem Predigtext ist ja, dass Jesus seinen Jüngern gerade erst zum dritten Mal erklärt hat, dass sie nun kurz vor Jerusalem sind und dass er dort auf grausame Weise sterben muss. Und das alles haben sie nicht zum ersten Mal gehört, sondern jetzt zum dritten Mal. Und im nächsten Satz kommen unsere beiden Brüder mit ihrer Bitte. Die Sache mit dem Tod, die Jesus gesagt hat, das verdrängen sie, das passt ja auch nicht so richtig dazu. Aber beim Stichwort Jerusalem, da kombinieren sie messerscharf, dass jetzt wohl der entscheidende Durchbruch zum Reich Gottes bevorsteht. Und sie haben damit auch nicht ganz Unrecht. Und nun denken sie schon mal folgerichtig an die Kabinettsliste für das kommende Reich. Es versteht sich, dass sie im kommenden Reich Gottes die Top-Jobs beanspruchen. Jesus soll sie sozusagen zu seinem Innen- und Außenminister machen. So ein Ansehen ist uns nicht völlig fremd. Wir wissen schon auch, was oben und unten ist und wer da sitzt und dass wir es nicht sind. Problematisch wird es nun, als Jesus ihnen das kommende Hofzeremoniell erklärt. Johannes und Jakobus waren sicherlich schockiert, als Jesus ihnen erklärt, wie es dort zugeht. Leiden, verzichten, dienen. Die Party hatten sie sich anders vorgestellt. Leiden, verzichten, dienen. Was ist das bitte schön für ein König? Wenn wir auf Jesus schauen, dann verschwimmen uns die Maßstäbe, die uns eigentlich vertraut sind, dann verschwimmt uns unsere Orientierung. Wie sieht bei Jesus Macht und Herrlichkeit aus? Wo ist oben, wo ist unten? Wer ist reich und wer ist arm? Wie übt Jesus seine Macht in dieser Welt, über diese Welt aus? Es gab im 19. Jahrhundert einen dänischen Philosophen, Søren Kierkegaard, der versuchte einmal, das Leben von Jesus darzustellen und Gleichnis erzählt. Er sagte, stell dir einen Königssohn vor. Und der verliebt sich nun in ein Mädchen aus ärmsten Verhältnissen. Sie hatte keine Bildung, sie hatte keine Stellung, sie lebt in einer armseligen Bude. Niemand konnte das verstehen, aber der Königssohn liebte dieses Mädchen. Was sollte er tun? Seine Ratgeber sagte, ist doch ganz einfach. Du befiehlst ihr einfach, dich zu halten. Oder du könntest sie auch einfach schon mal mit Geschenken überschütten, sie in Adenstand versetzen, sie in Purpur und Seide kleiden. Und so lief das ja damals. Aber der Königssohn sehnt sich nicht nach Unterwerfung dieses Mädchens, nicht nach Gehorsam, nicht nach einer Eroberung, sondern nach Vertrautheit der Herzen und innere Einheit, das war sein Ziel. Der Abgrund zwischen Königssohn und diesem armen Mädchen, diesen Abgrund konnte nicht das Mädchen überwinden, den konnte nur der Königssohn überwinden. Und so legt er alle Zeichen seiner Würde ab. Er kleidet sich in Lumpen, er wurde selbst zu einem armseligen Bauern in einer ärmlichen Hütte. Und das Besondere war, er verkleidete sich nicht nur, sondern übernahm das ganze Wesen und die Last so eines Bauern. Als Gottes Sohn Mensch wurde, da war auch die Gestalt eines Dieners, die er annahm, keine Verkleidung Gottes. Er tut nicht nur so, als ob er Mensch war. Er tut nicht nur so, als ob er den Menschen dient, sondern das Dienen wurde zu seinem Wesen. Sein Leben nahm die Gestalt der Liebe an, die alles gibt, die sich selbst gibt und die darum alles erleidet. Da ist unser Gott. So ist unser Gott. Wir erkennen ihn kaum wieder. Er ist einer von uns. Er ist verwechselbar mit irgendeinem von uns. Er bindet sich sogar einmal die Schürze eines Sklaven um und wäscht seinen Dienern die Füße, seinen Jüngern die Füße. Da ist unser Gott. Und dazu sagt er nur, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Wir fühlen uns normalerweise von Schönheit und Macht angezogen. Wir laufen vor Armseligkeit und Schmutz eher davon. Wenn Sie einige Beweise für diese Behauptung suchen, dann guckt euch mal Heiratsanzeigen an in der Zeitung. Da ist man möglichst beruflich erfolgreich und selbstständig und schön und wohlhabend. Gott aber ist hingerissen zu uns Menschen, wie wir sind, mit den dunklen Regungen unserer Herzen, die wir in Sünde und Tod verloren sind. Er wird einer von uns und er wird unser Diener. Das kann nur er. Wir können es nicht. Wir können den Abstand zu Gott nicht überwinden. Das kann nur er. Er muss den Kelch des Leidens trinken und er wird getauft werden. Das heißt, er wird vollständig untergetaucht in die Einsamkeit und Verlorenheit, die unser Dasein prägen. Die anderen Jünger regen sich sogleich über Johannes und Jakobus auf. Und wir möchten ja auch den Kopf schütteln. Hatten sie es denn immer noch nicht begriffen? Nein. Wir müssen uns den Gegensatz immer mal wieder klar machen. Und der steckt auch in uns selbst drin. Wir sagen doch beispielsweise, ich habe einen neuen Job, ich bin befördert worden und ich danke Gott dafür, das hat Gott gemacht. Oder ich bin mit Gottes Hilfe wieder gesund geworden, mit anderen Worten, mir geht es gut und deshalb danke ich Gott dafür. Ich habe Erfolg, mein Leben hat sich gemehrt und verbessert und ich schließe daraus, da hatte Gott seine Hand im Spiel. Niemand sagt, mir geht es schlecht, Gott ist mir bestimmt sehr nah. Ist uns eigentlich klar, dass wir mit Jesus, mit Gott auch unseren Misserfolg, unser Elend, unsere Krankheit und unser Versagen in gleicher Weise verbinden können, dass er auch dann da ist und uns segnen will. Dass wir seine Gegenwart und seinen Segen nicht nur daran festmachen können, dass es uns gut geht, dass er auch dort, wo es uns schlecht geht, dass er genauso da ist. Wenn wir Gott kennen wollen, müssen wir auf Jesus sehen. In Jesus zeigt sich uns Gott in seiner Bereitschaft zur Selbsterniedrigung und zum Dienen. Dass Jesus dient, damit können wir leben. Das ist dann ja auch ganz okay. Das Problem ist, dass er nun an unsere Tür klopft und sagt, folge mir nach, werde so wie ich. Wenn du etwas Besonderes sein willst, dann werde ein Diener. Wenn du an der Spitze stehen willst, dann ordne dich unter. Jesus weiß, wie schwer es seine Jünger haben, seinen Weg zu verstehen und noch schwerer, ihn nachzugehen. Nicht nur Johannes und Jakobus, alle 12 und wir mit ihnen. Wir teilen mit Johannes und Jakobus den Drang nach oben. Und Jesus sagt, so soll es bei euch nicht sein. Weil ich zum Diener geworden bin, sollt ihr euch auch klein machen. Ihr sollt euch beugen, um groß zu sein. Runtersteigen, um hochzukommen. Mit Runtersteigen fängt das Christsein überhaupt erst an. Wir geben zu, dass wir uns nicht selber helfen können. Wir sagen, ja, ich hab dich nötig. Wir geben zu, dass wir in Schuld und Trennung von Gott, dunklen Regungen unseres Herzens gefangen sind und gerettet werden müssen. Wir geben zu, dass wir Jesus brauchen. Wir werden zu Bettlern, die sagen, Jesus, hilf mir. Damit fängt das Christsein an. Ich werde zum Bettler und sage, ich brauche dich. Und in dieser Haltung soll es uns wohl nicht so schwer fallen, auch anderen zu dienen. Ich kenne ein Gedicht, was mir einfiel, und ich lese euch einmal ein paar Strophen vor. Das Gedicht ist überschrieben mit immer. Und der es geschrieben hat, war kein Christ. Immer einer behender als du. Du kriechst, er geht. Du gehst, er läuft. Du läufst, er fliegt. Einer immer noch behender. Immer einer begabter als du. Du liest, er lernt. Du lernst, er forscht. Du forschst, er findet. Einer immer noch begabter. Immer einer berühmter als du. Du stehst in der Zeitung. Er steht im Lexikon. Du stehst im Lexikon. Er steht in den Annalen. Du stehst in den Annalen. Er steht auf dem Sockel. Immer einer berühmter als du. Immer einer besser als du. Du kränkelst, er liegt da nieder. Du stirbst, er verscheidet. Du bist gerichtet, er ist gerettet. Einer immer besser, immer, immer, immer. Das ist euch das aufgefallen. Du bist gerichtet, er ist gerettet. So läuft das in unserer Welt, in der einer immer noch etwas höher und besser ist als der andere. Ganz anders der Weg von Jesus. Im Evangelium heißt es, Er ist gerichtet, du bist gerettet. Das ist der kleine Unterschied zwischen Jesus und dem Evangelium und unserer Welt. Einer ist in dieser Welt immer besser als du, aber du bist gerettet, weil er gerichtet ist. Kaum zu glauben, aber wahr. Amen.